Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
In dieser Woche sind die europäischen Reedereien in das Visier der Nichtregierungsorganisation Transport and Environment geraten. Die beschuldigt MSC, Maersk, Hapag-Lloyd und CMA-CGM, dass sie die Vorgaben des regulatorischen Rahmens zum Emissionshandel zu ihren Gunsten gedreht haben. Was konkret dahinter steckt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die exorbitanten Kosten, die mit dem Schiffsunglück von Baltimore verbunden sind, über den Strategieschwenk in Sachen Alibaba Logistiktochter und einen Wechsel an der Spitze der Logistikforschung. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, man könnte den Eindruck gewinnen, dass die klugen Köpfe in den Büros der europäischen Containerreedereien ziemlich findig sind, neue Erlösquellen zu erschließen. Zum Beispiel, indem sie kreativ mit den Regeln zum Emissionsrechtehandel umgehen. So zumindest könnte man die jüngste Analyse der niederländischen NGO Transport and Environment, besser bekannt als T&E, interpretieren. In dieser Studie wurden die CO2-Zuschläge, die bei 565 Fahrten von Containerschiffen auf diversen Routen weltweit angefallen sind, unter die Lupe genommen und, so heißt es, die Reedereien sollen beim Handel mit Emissionsrechten noch ganz ordentliche Überschüsse erzielt haben.
Tja, die Frage ist ja immer, inwieweit solche Vorwürfe Hand und Fuß haben und ob sie denn auch gerechtfertigt sind. Das Team um Jakob Armstrong, der ist Schifffahrtsmanager bei T&E, hat sich je 20 große Containerschiffe bei den vier Reedereien herausgesucht und dann fleißig Daten gesammelt und ausgewertet. Da geht es um die Angaben gemäß des MRV-Systems. MRV steht für die Begriffe Measurement, Reporting und Verification. Die Angaben wurden dann abgeglichen mit den Energieeffizienzdaten von 2022 und dem von den Reedereien herangezogenen CO2-Preis von 80 Euro im Fall von CMA-CGM und 90 Euro, die MSC, Maersk und Hapag-Lloyd dafür ansetzen. Das heißt, die Einnahmen der Reedereien wurden nach der einfachen Formel Containerzahl mal publiziertem CO2-Zuschlag pro Container errechnet.
Ja gut, okay. Also der Seeverkehr unterliegt ja, das wissen wir seit Anfang 2024, auch dem Emissionsrechtehandel. Und da kann man auch ruhig mal nachrechnen, ob das alles seine Richtigkeit hat. Was ist denn dabei überhaupt rausgekommen?
Also laut der T&A-Studie sollen bei 86% der untersuchten Fahrten die Zuschläge, welche die Reedereien ihren Kunden für den Emissionshandel berechnet haben, über den angefallenen CO2-Kosten gelegen haben. Aha. Maersk soll damit durchschnittlich pro Tour einen Überschuss von 60.000 Euro erwirtschaftet haben. Bei Hapag-Lloyd waren es im Mittel 23.000 Euro, bei MSC 16.000 Euro und bei CMA-CGM immerhin noch durchschnittlich 14.000 Euro.
Ja, da läppert sich halt schon etwas zusammen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so ganz unumstritten sind die Berechnungen von T&E auch nicht. Maersk zum Beispiel hat die Studie gleich als fehlerhaft bezeichnet und behauptet, sie spiegle nicht die Realität wider. Und überhaupt sollen ja die Annahmen für die pro Container erhobenen CO2-Zuschläge veraltet sein. Und schließlich, so heißt es zumindest von Maersk, werden dort die Zuschläge vierteljährlich angepasst und dabei orientiert man sich dann auch an den CO2-Marktpreisen. Und da sich das ziemlich gut überprüfen lässt, kann man das wohl auch als gesichert annehmen?
Wie man es nimmt, so eine pauschale Vorverurteilung der Reedereien ist aus meiner Sicht nicht angebracht. Damit wird den Unternehmen eine Absicht unterstellt, ohne dass es zu einer echten Diskussion kommt. Ich fände es da besser, wenn weniger mit plakativen Zahlen um sich geworfen würde und stattdessen mehr konstruktive Vorschläge auf den Tisch kommen würden, wie man es denn besser machen kann.
Ja, eigentlich wäre ja der Umstieg auf grüne Treibstoffe die Lösung, wenn die nur nicht so enorm teuer wären. Der World Shipping Council, der geht ja nach wie vor davon aus, dass für grünes Methanol oder Ammoniak 3 bis 4-mal so viel gezahlt werden muss, wie für das konventionelle schwefelarme Schweröl, das VLSFO.
Das wäre tatsächlich ein beträchtlicher Kostenblock, der auf die Reedereien zukommt. Die willens sind, ihre Flotten entsprechend umzustellen. Aber die haben gerade einen echten Dämpfer für ihre Pläne bekommen. Die Research-Abteilung der Reederei Peter Döhle hat das ganze Thema der wasserstoffbasierten Treibstoffe, und zu denen zählen Methanol und Ammoniak, durchleuchtet. Und in dem aktuellen Maritime Overview des Unternehmens steht, dass für die alternativen Treibstoffe noch erheblich mehr Geld hingelegt werden muss. Der Preis soll 7 bis 8 Mal so hoch sein wie der für VLSFO.
Naja, das liegt natürlich auch daran, dass derzeit allein die Herstellung von grünem Wasserstoff in einem Elektrolyseur noch unglaublich teuer ist. Da ist die Rede von gut über 3.000 US-Dollar pro Tonne Wasserstoff. Und nur mal so zum Vergleich, die Tonne Schweröl mit dem gleichen Energiegehalt ist bereits für 600 Dollar zu bekommen. Und wenn man dann noch die Kosten für die Verarbeitung von Wasserstoff zu Ammoniak hinzunimmt beispielsweise, dann ist das laut den Döhle-Experten bei einem Preis von 5.000 Dollar pro Tonne Kraftstoff angekommen. Also das, was man bezahlen muss. Aber, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, man muss auch die künftige Entwicklung anschauen. Wird zum Beispiel Wasserstoff in Nordafrika oder Saudi-Arabien zu relativ günstigen Kosten und in ausreichender Menge produziert, dann dürften die Kraftstoffpreise spürbar sinken. Und bei den Produktionsanlagen sieht es ähnlich aus. Hier können sich also spürbare Skaleneffekte doch einstellen.
Dennoch, da kommt zumindest in der Übergangszeit eine echte Herausforderung auf die Schifffahrt zu. Bleibt die Hoffnung, dass sich das Kraftstoffpreisgefüge normalisiert, wenn die grünen Treibstoffe in großem Stil produziert werden. Aber lass uns doch mal das Thema an dieser Stelle verlassen und stattdessen einen Blick nach Baltimore werfen. Dort ist ja letzte Woche ein Worst Case eingetreten und eine komplette Autobahnbrücke durch einen Containerriesen im Hafenbecken versenkt worden. Welche Befürchtungen jetzt die Versicherungswirtschaft hegt, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, da sind wir dann auch schon wieder und jetzt geht es um die Folgen des Unglücks in Baltimore. Da hatte ja der Containerfrachter Dali, also 290 Meter lang und ordentlich bepackt, aufgrund eines Totalausfalls seiner Systeme dann den zentralen Pfeiler der Francis Scott Key Bridge gerammt. Das Schiff war einfach manövrierunfähig und daraufhin ist diese Brücke in Sekundenschnelle in sich zusammengestürzt. Der Schock war natürlich gewaltig und erstmal mussten jetzt Gutachter und Experten ran, um sich ein Bild von den Schäden und den Folgen zu machen.
Allerdings darf sich das nicht ewig hinziehen, denn jeder Tag, den der Hafen nicht erreichbar ist, kostet Millionen. Mhm. Deshalb laufen die Aufräumarbeiten mit Hochdruck und das erste 200 Tonnen schwere Stück der Brücke wurde bereits geborgen. In der Hinsicht geht's also jetzt ziemlich schnell voran.
Ja, aber das dürfte bei der eindeutigen Klärung der Schuldfrage und der Berechnung der Summen, die für das Beseitigen der Trümmer, den Brückenneubau und die wirtschaftlichen Ausfälle im Hafen aufgebracht werden müssen, wohl ein gutes Stück länger dauern. Aber erste Schätzungen lassen da wirklich nichts Gutes erwarten, denn Brancheninsider rechnen damit, dass die Kosten in die Milliarden gehen werden und das könnte den Versicherungsmarkt für Warentransport, Schifffahrt und Luftfahrt bis in seine Grundfesten erschüttern. So heißt es zumindest.
Ja, manche Analysten sind davon überzeugt, dass sich das Unglück zu einem der größten Schäden in dem Segment auswächst. Und wenn sich bewahrheitet, dass der Schaden eindeutig auf das Versagen der Schiffssysteme zurückzuführen ist, dann wird es den Haftungsversicherern der Reederei, das ist der Britannia P&I Club, hart treffen. Und möglicherweise reicht dessen Rückversicherungsprogramm gar nicht, denn die Schäden sind nur, wenn man das so sagen kann, nur, ja, bis 3,1 Milliarden Euro abgedeckt.
Es sind aber auch alles eher Spekulationen. Lass uns mal abwarten, welche Zahlen irgendwann tatsächlich mal aufgerufen werden. Das dauert ja bekanntermaßen, hat man schon gesagt. Und in der Zwischenzeit können wir mal einen Abstecher nach China machen. Dort gibt es nämlich eine interessante Entwicklung in Sachen Alibaba und E-Commerce. Mehr darüber nach einer kleinen Pause.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Da sind wir wieder und jetzt geht's um Alibaba. Der von Jack Ma gegründete E-Commerce-Riese ist ja zuletzt von seinen Wettbewerbern Shein und Temu ja, kann man so sagen, in einem Höllentempo überholt worden.
Oh, ja.
Mhm. Und naja, vielleicht sogar schon fast in Vergessenheit geraten bei manchen. Doch jetzt hat sich das chinesische Unternehmen wieder mit einer ziemlich überraschenden Ankündigung zurückgemeldet. Der Börsengang der Logistiktochter mit dem schönen Namen Shenyao wurde einfach mal abgeblasen.
Oha. Und dabei hätte das doch eigentlich ein ganz hübsches Sümmchen in die Alibaba-Kasse gespült. Ursprünglich wollte der Mutterkonzern seinen Anteil an, wie hast du gesagt, Xianyao, von 67% auf 50% reduzieren, was so etwa 1,8 Milliarden US-Dollar gebracht hätte. Jetzt aber will Alibaba die restlichen Anteile, also das Drittel, das in Fremdbesitz ist, kaufen und dafür um und bei 3,75 Milliarden Dollar investieren.
Da fragt sich der ein oder die andere, woher dieser Sinneswandel wohl kommen mag. Von Alibaba selbst heißt es dazu, dass das Finanzmarktumfeld einfach zu schwach sei. Analysten hingegen mutmaßen, dass die leistungsfähige Logistiktochter, ich spare mir jetzt mal den Namen, mittlerweile für den E-Commerce-Konzern eine zentrale Rolle spielt, um die jungen Wettbewerber, ne, Temu und Shein, die über keine eigenen Logistikstrukturen verfügen, überhaupt in Schach halten zu können.
Naja, auf jeden Fall sind die logistischen Eckdaten des Logistikunternehmens wirklich beeindruckend. Nach eigenen Angaben verfügt Kainao weltweit über 1100 Lagerhäuser und das ist dann so eine Logistikfläche von 16,5 Millionen Quadratmetern. Und davon sind exklusiv 3 Millionen Quadratmeter dem wachstumsträchtigen und heiß umkämpften Cross-Border-E-Commerce vorbehalten. Mal zum Vergleich. Amazon verfügt derzeit weltweit über 22 Millionen Quadratmeter Logistikfläche, wovon rund 1,6 Millionen allein auf Deutschland entfallen. Also ist die Alibaba-Tochter eine ernstzunehmende Größe am Markt.
Tja, und das Mengenaufkommen im grenzüberschreitenden E-Commerce ist auch alles andere als klein. So sind wöchentlich allein 170 Flieger für das Unternehmen unterwegs. Das sind so im Durchschnitt 1000 Tonnen Fracht pro Tag. Auch hier lohnt dann mal ein Vergleich. Shein kommt nach eigenen Angaben auf 5000 Tonnen täglich und Temu auf 4000 Tonnen. Darüber, Sven, du erinnerst dich, hatten wir uns ja schon mal in einer früheren Folge unterhalten.
Richtig. Wer also mehr wissen will über die chinesischen Könige des E-Commerce, kann sich die Folge ja gern nochmal anhören. Den Link dazu habe ich in die Shownotes gepackt. Ja, Robert, nach so viel Unternehmensstrategie wird es nun Zeit für eine spannende Personalie. Denn Professor Michael ten Hompel gibt die Leitung des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik ab. Und das ist schon einschneidend, finde ich. Denn ten Hompel prägte die Logistikforschung in den vergangenen 25 Jahren wie kaum ein anderer. Wir haben mit ihm ja in den vielen Jahren über diverse Themen gesprochen. Da ging es zum Beispiel um das Internet der Dinge, um Schwarmintelligenz und Ameisenalgorithmen im Lager, um intelligente Behälter und die vierte industrielle Revolution.
Ja, da könnte man in der Tat noch jede Menge weitere Themen anknüpfen. Es ist schon beeindruckend, was man mit ihm alles besprechen konnte. Und wer ten Hompel kennt, der weiß, mit welcher Leidenschaft und kommunikativer Überzeugungskraft er stets die technische Logistikwelt erklärt hat. Bei großen Vortragsveranstaltungen und natürlich allen voran dem Zukunftskongress in Dortmund, da präsentierte er sich immer als Wissenschaftler, der nicht nur Visionen skizziert, sondern die Bedeutung technischer Innovationen präzise zu deuten vermag. Und das fügte er dann wie kein anderer zu einem großen Bild zusammen. Als Stichworte seien hier nochmal genannt Social Network Industry, das digitale Kontinuum oder die Silicon Valley.
Ach, Wahnsinn.
Und was ihm immer wichtig war, ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Also die praktischen Anwendungen hat er stets fokussiert.
Naja, also klar ist auf jeden Fall, Michael ten Hompel, der wird schon fehlen, aber ich glaube, nur in seiner Funktion beim IML, wie ich gehört habe, wird er der Branche auch weiterhin erhalten bleiben, richtig?
Ja, so ist das. Und er hat auch schon ein neues Büro bezogen. Das ist lustigerweise exakt in dem Gebäude, in dem seine erste Softwarefirma Gambit ihren Sitz hatte. Die hat er ja verkauft, bevor er dann Professor geworden ist. Mhm. Man könnte also sagen, da schließt sich wieder ein Kreis. Wie auch immer, ich bin auf alle Fälle überzeugt, dass wir noch einiges von ihm hören werden. Er bleibt ja weiterhin Direktor am Lamar-Institut für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, das er mit ins Leben gerufen hat.
Mhm.
So, naja, und seine Nachfolgerin in der Leitung des Fraunhofer IML, das ist die Professorin Alice Kirchheim, die zuletzt an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg lehrte und eine ausgewiesene Expertin für Logistiktechnologie und Intralogistik ist. Und ja, da denke ich, beste Voraussetzungen bringt sie mit, um an der Dortmunder Ideenschmiede neue Akzente zu setzen. Sie leitet übrigens das Institut weiterhin mit Professor Uwe Clausen aus dem Bereich Logistik, Verkehr und Umwelt sowie Professor Michael Henke aus dem Bereich Unternehmenslogistik, der auch jetzt interimistisch Geschäftsführer ist.
Was ich wirklich gut finde, ist, dass Kirchheim nicht nur in akademischen Kreisen unterwegs war, sondern auch eine ganze Menge praktische Erfahrungen mitbringt. Bei Stille und Thematik hat sie sich intensiv mit der Planung und Auslegung manueller und automatischer Intralogistiksysteme beschäftigt und sie hat ein, ja, kann man glaube ich schon sagen, so ein sympathisches Credo, was ihre Forschungsarbeit betrifft. Sie will, ich zitiere das mal, dass am Ende etwas herauskommt, das auch funktioniert.
Ja, das wäre natürlich immer zu wünschen. Ihre akademischen Stationen, um das nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, Sie hat zuerst an der TU Hamburg-Harburg ihren Abschluss als Informatikingenieurin gemacht und anschließend dann am Bremer Institut für Produktion und Logistik und der Hochschule Reutlingen als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Ihre Dissertation hat sie geschrieben über die Erkennung von Stückgütern für die automatische Entladung aus Containern. Ja, dann folgte 2013 der von dir erwähnte Ausflug in die Praxis, 2019 dann die Professur an der Hochschule Aalen und 2021 der Wechsel an die Helmut-Schmidt-Uni in Hamburg.
Ja, und das ist schon, finde ich, ziemlich beeindruckend. Ich bin gespannt, was sie zum Zukunftskongress 2024, der im September dann stattfindet, bereits alles auf die Beine gestellt haben wird. Du wirst ja sicherlich auch dort sein und die Gelegenheit nutzen, mit Kirchheim zu sprechen, oder?
Ja, das habe ich vor und ich freue mich drauf natürlich. Jetzt fehlt mir nur noch ein Thema, Sven.
Aha, welches?
Anderes Thema, nämlich die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage auf LinkedIn.
Ach, genau, richtig. Dabei ging es ja um die Freigabe von HVO 100 an den Tankstellen und wir wollten wissen, wann die Fuhrparks unserer Follower auf LinkedIn auf den Ökokraftstoff umgestellt werden. Also bevor wir jetzt aber zu den Antworten kommen, muss ich noch vorausschicken, dass HVO 100 derzeit noch teurer ist als Lkw-Diesel, wenn auch nur so um die 10 Cent.
Ja, aber immerhin. Und das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang so bleiben. Ist ja klar, dass der CO2-Preis für Diesel immer weiter steigen wird. Da der aber für den biogenen Kraftstoff HVO dann nicht erhoben wird, kommt es irgendwann wohl zur Preisparität oder vielleicht sogar zum Preisvorteil für HVO. Aber wie lauten denn nun die Ergebnisse?
Ja, also was ich erstaunlich fand, es haben sich vergleichsweise wenig Menschen da engagiert. Na klar, Osterwoche, wir waren also bei 125 Menschen, die abgestimmt haben. Und von denen gaben immerhin 36% an, sie würden sofort umsteigen. Weitere 10% planen das bereits für das nächste Jahr. Immerhin 24% erteilten HVO 100 allerdings auch eine ganz klare Absage. Bei denen wird nichts umgestellt und ein, sagen wir mal, sehr knappes Drittel, also 30%, zeigte sich ja noch ziemlich unentschlossen. Also, wenn du mich fragst, HVO 100 ist eine sehr gute Möglichkeit, die CO2-Emissionen erheblich zu senken. Nur, was die Verfügbarkeit betrifft, da habe ich nach wie vor so meine Zweifel. Aber vielleicht überraschen mich ja die Hersteller.
Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können den Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und uns natürlich auch Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken, und zwar an die E-Mail-Adresse redaktion@dvz.de. Und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.
Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.